Marco Polo. Marco Polo wurde 1254 wahrscheinlich in Venedig geboren und starb dort 1324. Er entstammte einer venezianischen Händlerfamilie. Berühmt wurde er durch seine Reiseberichte über das Kaiserreich China. Die Berichte seines Vaters und seines Onkels, die China schon vor ihm besucht hatten, weckten seine Reiselust. Einige Historiker bezweifeln wegen Fehlern und Widersprüchen die Echtheit seiner Reise. Die Mehrheit der Fachleute hält sie jedoch für bewiesen. Herkunft. Die Familie Polo gehörte in Venedig zu den angesehenen Bürgern, jedoch nicht zur höchsten Oberschicht. In den Archiven erscheint Marco Polo mit dem lateinischen Rang Nobilis Vir. Der Familienname leitet sich vom lateinischen Paulus ab. Mitglieder der Familie sind in Venedig seit 971 belegt. Eine Überlieferung behauptet, die Polos hätten ihre Wurzeln in Dalmatien. Als Herkunftsorte werden Schibenik und die Insel Korčula genannt, doch dafür gibt es keinen Beleg. Die Polos arbeiteten als Händler. Ein Großonkel namens Marco führte bereits 1168 in Konstantinopel ein Handelsschiff. Als Marco Polo zur Welt kam, befanden sich sein Vater Niccolo Polo und sein Onkel Maffeo auf einer Handelsreise im Osten. Über beide ist sonst wenig bekannt. Die Reise seines Vaters und Onkels. Im Jahr 1260 brachen Niccolo Polo, der Vater von Marco, und sein Onkel Maffeo zu einer Handelsreise auf. Sie wollten am Unterlauf der Wolga Edelsteine verkaufen. Ihr Weg führte über Konstantinopel nach Soldaia auf der Krim, wo ihr älterer Bruder Marco ein Kontor betrieb. Die beiden folgten fast derselben Route, die Wilhelm von Rubruck 1253 genommen hatte. Schon vor ihnen waren die Mönche André de Longjumeau und Johannes de Plano Carpini im Auftrag von Papst Innozenz IV. Nach Osten gereist. Auch Wilhelm von Rubruck war später für König Ludwig IX. Unterwegs. Alle legten nach ihrer Rückkehr Reiseberichte vor. Von der Krim zogen Niccolo und Maffeo in das Gebiet der Goldenen Horde. Etwa ein Jahr hielten sie sich an der Wolga in der Nähe von Berke Khan, einem Enkel von Genghis Khan, auf. Wegen kriegerischer Unruhen reisten sie weiter nach Osten. Ihr Weg führte über den Fluss Ural und die nördliche Route der Seidenstraße bis nach Buchara. Eine Heimkehr war nicht möglich. Deshalb blieben sie 3 Jahre in Buchara. Danach schlossen sie sich einer persischen Gesandtschaft an, die zum Großkhan Kubilai unterwegs war. Im Winter 1266 erreichten sie nach etwa einem Jahr den Hof des Herrschers in Peking. Kubilai Khan empfing sie freundlich. Beim Abschied erhielten sie ein goldenes Reiseabzeichen, eine Paiza. Dieses Zeichen gewährte ihnen sicheres Geleit und Versorgung im gesamten Reich. Kubilai beauftragte sie außerdem, dem Papst eine Botschaft zu überbringen. Er bat um geweihtes Öl aus dem Grab Jesu in Jerusalem und um etwa 100 christliche Gelehrte, die das Evangelium unter seinen Untertanen verbreiten sollten. Die Brüder traten die Rückreise nach Venedig an und trafen dort 1269 ein. Während ihrer Abwesenheit waren mehrere Päpste gestorben und gerade fand eine neue Wahl statt. Auch die Mutter von Marco Polo war inzwischen verstorben. Richtung Vorderasien. Papst Clemens IV. Hatte Rom nie betreten. Er starb am 29. November 1268 in Viterbo in Italien. Das Kardinalskollegium konnte sich lange nicht auf einen Nachfolger einigen. Deshalb blieb der Stuhl Petri bis September 1271 unbesetzt. Niccolo und Maffeo Polo wollten die unbestimmte Wartezeit nicht hinnehmen. Sie beschlossen, auch ohne päpstlichen Auftrag erneut zum Großkhan aufzubrechen. Noch während der Sedisvakanz machten sie sich 1271 auf den Weg und nahmen den 17-jährigen Marco mit. In Akkon betrat Marco zum ersten Mal asiatischen Boden. Die drei Polos trafen dort den päpstlichen Legaten Tebaldo Visconti da Piacenza, zugleich Archidiakon von Lüttich. Sie erklärten ihm ihr Vorhaben und baten um eine Reiseerlaubnis nach Jerusalem. Der Großkhan hatte die Brüder bei ihrer ersten Reise um Öl aus der Lampe des Heiligen Grabes gebeten. Der Legat stimmte zu. Die Polos reisten nach Jerusalem, holten das Öl und kehrten nach Akkon zurück. Der Legat stellte ihnen nun ein Schreiben für den Großkhan aus. Darin bestätigte er, dass sich die Brüder redlich bemüht hätten, doch noch kein neuer Papst gewählt sei. Auf dem Weiterweg erreichten sie die Hafenstadt Layas an der kleinasiatischen Küste. Dort erfuhren sie, dass Tebaldo Visconti da Piacenza inzwischen als Papst Gregor X. Gewählt worden war. Ein Bote brachte ihnen seine Nachricht, in der er sie aufforderte, sofort nach Akkon zurückzukehren. Gregor X. hielt sich als Kreuzfahrer in Palästina auf. Er bestätigte die Polos nun offiziell als Gesandte der Kirche. Ihr Auftrag lautete, den Großkhan für das Christentum zu gewinnen und ihn als Bündnispartner gegen den Islam zu gewinnen. Zwei italienische Mönche, Bruder Nicolao von Vicenza und Bruder Wilhelm von Tripolis, sollten sie begleiten. Die beiden kehrten jedoch bald wieder um. Die Reise führte über die Basarstädte Tebris und Save nach Yazd. Marco Polo berichtete, in Save seien die heiligen drei Könige begraben. Yazd erhielt sein Wasser über unterirdische Kanäle, die Kanate genannt wurden. Dort hergestellte Seidenstoffe, von den Händlern Yazdi genannt, brachten hohen Gewinn. Danach zogen die Polos nach Kerman, wo sie ihre Pferde vermutlich gegen Kamele eintauschten. Es folgten Ragen, bekannt für seine Schmiede, und Kamadin, ein Umschlagplatz für Pfeffer und andere Gewürze aus Indien. Nach Marco Polos Bericht wurde Kamadin häufig von Tatarenüberfällen heimgesucht. Den stärksten Eindruck hinterließ die Hafenstadt Hormus, das heutige Minab. Dort wurden Gewürze, Edelsteine, Perlen, Seidenstoffe und Elfenbein gehandelt. Über Umwege nach Ostasien. Die Handelsreisenden wollten von Hormus aus per Schiff nach China. Der schlechte Zustand der Schiffe verhinderte die Abfahrt, deshalb wählten sie einen langen Umweg zu Land. 1273 erreichte Marco Polo die Ruinen von Balch. Der Ort soll von den Truppen Chinggis Khans zerstört worden sein. Polo notierte: Es standen hier herrliche Paläste und prächtige Marmorvillen, aber heute sind es Ruinen. Die Gruppe machte Halt in Talukwan. Polo beschrieb die Umgebung als sehr schön. Er lobte goldgelbe Reisfelder, Pappelalleen und Bewässerungskanäle. Faisabad war damals für seine blaugrünen Lapislazuli berühmt, angeblich die feinsten der Welt. Weiter reisten sie über Ishkashim und Kala Panya. 1274 kamen sie nach Kashgar am Westrand der Wüste Taklamakan. Von dort folgten sie der südlichen Route der Seidenstraße bis zur Oasenstadt Nanhu. Polo berichtete von Geistern, die Nachzügler mit vertrauten Stimmen in die Irre lockten, und von Musik, besonders Trommeln, die man manchmal zu hören glaubte. Heute gelten wehender Sand und pfeifender Wüstenwind als Erklärung für diese Sinnestäuschungen. In China. Die Stadt Shaju heißt heute Dunhuang. Sie lag an einem wichtigen Knotenpunkt der Handelsstraßen, denn hier vereinigten sich die Südroute und die Nordroute, die um die Wüste Taklamakan führten. Marco Polo betrat an diesem Ort zum ersten Mal sicheres chinesisches Gebiet. In seinem Bericht schildert er Dunhuang als Oasenstadt mit vielen Chinesen, die in einem der damals größten buddhistischen Zentren lebten. Nach dem Aufenthalt in Dunhuang zog die Reisegruppe weiter. Die Karawane passierte Anxi, Yumen und Changye. Im Jahr 1275 erreichte sie ihr Ziel Chengdu. In Chengdu traf Marco Polo den Herrscher Kublai Khan. Der Großkhan, Enkel von Genghis Khan, verweilte dort in seiner Sommerresidenz. Sein Reich erstreckte sich von China bis in das Gebiet des heutigen Irak und im Norden bis nach Russland. Marco Polo und seine beiden Begleiter blieben unter dem Schutz des Herrschers bis 1291. Als Präfekt des Kublai Khan. Der Großkhan gewann den jungen Europäer lieb und machte ihn zum Präfekten. In diesem Amt reiste Marco Polo jahrelang durch ganz China. Über Daidu und Chang'an kam er nach Dali. Dort aßen die Menschen rohes Schweinefleisch mit Knoblauch und Sojasauce. Für Marco Polo wirkte das ungewohnt. Über Kunming zog er weiter nach Yangzhou, dem Sitz der Regionalregierung. Die Werkstätten der Stadt fertigten Harnische für die Armee des Khans. Danach erreichte er seine Lieblingsstadt Quinzhai. Er beschrieb prächtige Paläste, öffentliche Warmbäder und einen Hafen, in dem Schiffe aus ganz Asien Gewürze, Perlen und Edelsteine löschten. In seinem Bericht taucht auch erstmals Japan unter dem Namen Chipangu auf. Als unsichere Zeiten drohten, wollten die Polos nach Venedig zurückkehren. Der Großkhan hielt sie jedoch fest, weil er ihre Dienste schätzte. Da erschienen drei persische Diplomaten mit ihrem Gefolge am Hof. Sie baten um eine Braut für Khan Argun aus dem persischen Ilkhanat. Kublai Khan wählte die 17-jährige Prinzessin Kököchin. Sie sollte nach Persien gebracht werden. Der Landweg war zu gefährlich. Die Polos schlugen deshalb vor, die Prinzessin gemeinsam mit den Diplomaten auf dem Seeweg zu begleiten. Der Großkhan stimmte widerwillig zu und öffnete damit den Weg für ihre Heimreise. Rückkehr. Die Rückreise nach Venedig begann 1291 im Hafen von Quanzhou, einer damals kosmopolitischen Stadt. Die Polos stachen mit 14 Junken in See. An Bord befanden sich 600 Passagiere. Nur 17 von ihnen überlebten die Fahrt. Zwischenstationen lagen auf Sumatra und auf Ceylon. Marco Polo lernte dort die örtlichen Kulturen kennen und beschrieb sie später in seinem Reisebericht. Nach 18 Monaten legten die Schiffe im persischen Hafen Hormus an. Anschließend erreichten sie das Kaiserreich Trapez und am Schwarzen Meer. Dort konfiszierten Beamte etwa 500 Kilogramm Rohseide, die die Polos mitführen wollten. 1295 trafen die Reisenden in der Republik Venedig ein. Der Überlieferung nach erkannten Verwandte sie zunächst nicht. Erst als die Polos die Säume ihrer Kleidung aufschnitten und versteckte Edelsteine zeigten, gaben sie sich zu erkennen. Nach der Reise. Nach seiner Rückkehr nach Venedig ist nur wenig über Marco Polo belegt. Fest steht, er hatte drei Töchter, führte zwei kleinere Gerichtsverfahren und kaufte im Viertel Canareggio ein kleines Haus in der Nähe des Corte del Milione. Sein Spitzname Il Milione entstand laut seinem ersten Biografen Jacopo d'Aqui, weil er ständig von den Millionen des Großkhans und von seinem eigenen Reichtum sprach. Giovan Battista Ramusio berichtet, dass Marco Polo später als Flottenkommandant am Seekrieg zwischen Venedig und Genua teilnahm. In der Schlacht bei Curzola im Jahr 1298 führte er eine venezianische Galeere, wurde gefangen genommen und blieb bis Mai 1299 im Palazzo San Giorgio in Genua in Haft. Dort drängte ihn der Mitsitzende Rusticello da Pisa, den Reisebericht zu diktieren. Das Werk wurde unter dem Titel Le Divisement du Monde und auf Französisch als Le Livre des Merveilles du Monde bekannt. In den zwei folgenden Jahrhunderten verbreitete sich der Bericht stark. Rund 150 Handschriften sind überliefert, darunter Übersetzungen in toskanischer und venezianischer Sprache. Am weitesten verbreitet war die lateinische Fassung des Dominikaners Francesco Pipino, die in mehr als 50 Abschriften erhalten blieb. Geographen nutzten besonders Polos Entfernungsangaben. Christoph Kolumbus stützte darauf seine Berechnungen für eine Fahrt nach Las Indias, wobei er die Stadt Quinsay, das heutige Hangzhou, vor Augen hatte. Eine von Kolumbus kommentierte Abschrift befindet sich heute in einem Museum in Sevilla. Der Erstdruck des Werkes erschien 1477 in Nürnberg. Anfang Januar 1324, schwer krank, verfasste Marco Polo sein Testament. Daraus geht hervor, dass er kurz nach seiner Freilassung 1299 Donata Badoa heiratete. Das Paar hatte die Töchter Fantina, Bellela und Moreta. Die beiden Älteren waren 1324 bereits verheiratet. Polo vermachte eine goldene Tafel und verfügte die Freilassung seines mongolischen Dieners Piedro Tartarino. Sein Wohnhaus lag am Zusammentreffen des Rio di San Giovanni Crisostomo und des Rio di San Lio, vermutlich am Corte Seconda del Million 5845 bis 5847 oder an der Stelle des heutigen Teatro Malibran. Das Gebäude brannte 1569 ab. Über den Vater Niccolò Polo ist nur bekannt, dass er um 1300 starb. Vom Onkel Maffeo liegt ein Testament aus dem Jahr 1310 vor, das drei dem Großkhan entstammende Goldtafeln erwähnt. Tod. Marco Polo starb 1324. Viele Zeitgenossen hielten seine Reiseberichte für erfunden. Kurz vor seinem Tod forderten ihn Priester, Freunde und Verwandte auf, die angeblichen Lügen zu widerrufen. Marco Polo weigerte sich und sagte: »Ich habe nicht die Hälfte dessen erzählt, was ich gesehen habe.« Nach seinem Tod soll er in der Benediktinerkirche San Lorenzo in Venedig bestattet worden sein, wo auch sein Vater ruhte. Beim Umbau der Kirche von 1580 bis 1616 gingen die Gräber offenbar verloren. Andere Berichte nennen die heute nicht mehr existierende Kirche San Sebastiano als seine letzte Ruhestätte. Sein Nachlass hatte einen Wert von mehr als 70 Kilogramm Gold. Seine aufgezeichnete Reise führte ihn über Land nach China und auf dem Seeweg zurück. Der Schriftsteller Rusticello hielt die Erzählungen fest. Die beschriebenen Entdeckungen inspirierten Seefahrer des 15. und 16. Jahrhunderts und prägten so die Welt, wie wir sie heute kennen. Marco Polo wird deshalb weiterhin geehrt. Marco Polos Schriften und ihre Glaubwürdigkeit. Von Marco Polos Reisebericht existieren rund 150 Handschriften in verschiedenen Sprachen. Unklar ist, welche Fassung der Urtext ist. Manche Forschende wie Barbara Wehr vermuten sogar, Polo habe selbst eine altvenezianische Version verfasst. Seit Jahrhunderten wird darüber gestritten, ob Polo wirklich in China war. Kritiker wie Francis Wood bezweifeln seine Reise, unter anderem, weil er die Große Mauer nicht erwähnt. Andere Forschende sehen jedoch starke Indizien für seine Anwesenheit. Quellen in China und Persien bestätigen Details seiner Rückreise, seine Zwischenstopps folgen exakt den Monsunwinden und seine präzisen Angaben zu Salzmonopol, Steuern und Papiergeld lassen auf direkten Zugang zu offiziellen Informationen schließen. Die Mehrheit der Forschung geht daher davon aus, dass Marco Polo tatsächlich vor Ort war, auch wenn manche Darstellungen übertrieben wirken. Vermächtnis. Trotz aller Zweifel wurde Marco Polos Werk zu einem der einflussreichsten Reiseberichte des Mittelalters. Sein Buch weckte in Europa die Neugier auf Asien, prägte das geografische Wissen über die Seidenstraße und inspirierte Generationen von Reisenden und Entdeckern, darunter auch Christoph Kolumbus. Seine Schilderungen von Reichtümern, Städten und Kulturen wirkten über Jahrhunderte nach und trugen entscheidend zum Austausch zwischen Ost und West bei. Auch wenn nicht jedes Detail überprüfbar ist, gilt Marco Polo bis heute als einer der bedeutendsten Vermittler zwischen den Welten.